Erlebt kennt ihr solchen Gedanken wie, es wäre echt cool, einfach nur einen Tag miterleben zu können, damals als Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa zog? Einen Tag mal Mäuschen sein, sozusagen als 13. Jünger mitten im Zentrum des Geschehens. Und natürlich Jesus zu sehen, mit meinen Augen. Ihm in die Augen schauen zu können, wenn er mit mir redet. Seine Wunder hautnah zu erleben und die Atmosphäre, in der sie geschehen. Und dann abends am See Genezareth beim Lagerfeuer und Petrus frisch mit Jesus über Gott und die Welt klönen. Cool. Oder dabei sein, wenn Jesus mit seinem Vater im Himmel spricht. Das ist eine Gebetsschulung. Oder mit ihm auf den Berg der Verklärung steigen. Und plötzlich ist da der Himmel mitten um einen herum. Und dann auch wieder ganz irdisch. Immer dann, wenn mich der Schuh drückt, weiß ich ja, Jesus ist greifbar für mich. Er ist so dicht dran an mir und ich so dicht dran an ihm. Das wäre doch was, oder? Und dann kommt das Gefühl in einem hoch. Die Jünger damals, die hatten es echt gut. Die haben das Große losgezogen. Die konnten all das erleben. All das, was ich nicht erleben kann. Ich sehe Jesus nicht. Und wenn ich ihn höre, dann auch nicht so, wie ich euch höre, wenn wir miteinander kommunizieren. Die Jünger hatten es echt gut. Die hatten das losgezogen. Aber ehrlich, wenn ich mal da gewesen wäre, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, ich glaube, ich könnte viel leichter glauben. All das, was mir hier Mühe macht, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht vom Fleck. Mensch, wenn ich Jesus sehe, wenn ich mit ihm reden kann, wenn er da ist, meine Wehwehchen sofort behandelt, alles gut. Die Jünger hatten es so viel besser. Und dahinter steht dann diese Empfindung, wenn ich damals dicht an Jesus wäre, dicht an Jesus dran wäre, dann würde sich mein Herz im Nu entzünden. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Vielleicht haben die Jünger aus ihrer Perspektive damals auch ganz ähnlich gedacht. Sie würden es wahrscheinlich so formuliert haben, so wie es jetzt ist, so sollte es bleiben. Jesus in unserer Mitte, zum Anfassen, zum Begreifen, zum Hören. Aber die Zeichen standen auf Umbruch und Veränderung. Neues und Unbekanntes schien sich abzuzeichnen. Ein paar Monate zuvor, dieser Text, den Win gelesen hat, ein paar Monate zuvor haben die Jünger staunend miterlebt, wie Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende gesättigt haben, weil die Massen zusammenströmten, um Jesus zu hören. Jesus konnte sich gar nicht mehr retten vor Leute. Und dann, wenige Tage später, mutet er ihnen ganz schön was zu, diesen Tausenden. Er sagt ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Nun, Brot, wenn man es nicht isst, nützt nicht viel. Man kann es hart werden lassen und sich daran freuen, dass man ein schönes Brot zu Hause hat. Aber damit es etwas bewirkt, damit ich Kraft bekomme, muss ich es essen. Und also führt Jesus weiter fort, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben nicht in sich. Das war viel zu krass. Das irritierte die Menschen. Das stieß sie regelrecht ab. Wie kann der Jesus sowas sagen? Und viele, sehr viele, kehrten Jesus verärgert den Rücken. So viele, dass er seine 12 fragte, und ihr? Wollt ihr jetzt auch gehen? Ist euch das auch zu hart? Und Petrus muss zum Glück nicht lange überlegen. Er sagt, nee, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Retter, vom Vater gesandt. Aber irgendwie war es zu spüren. Das war nicht mehr ganz so wie zu Beginn. Die Zeichen standen auf Umbruch und Veränderung. Aber jetzt würden nicht mehr die anderen gehen. Jetzt würde Jesus selbst gehen. An diesem letzten Abend vor der Kreuzigung hat er es seinen Jüngern so glasklar gesagt. Wynne hat den Text ja gelesen. Ich verlasse euch jetzt. Ich gehe. Und sachlich, natürlich, sachlich war das keine neue Information für die Jünger. Das hat Jesus ihnen ein paar Mal schon erklärt. Er wollte sie darauf vorbereiten. Aber wie wir Menschen so sind, die Jünger haben diese Gedanken weggeschoben, von sich weggehalten. Denn so wie es jetzt ist, sollte es doch immer bleiben. Und so kam es, wie es kommen musste. An diesem Abend überrollte sie diese neue Realität, die plötzlich vor ihnen sich auftat, wie ein Tsunami. Alles durcheinander gewirbelt. Sie konnten keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie saßen da und hatten keine Fragen mehr, obwohl sie einen Kopf voller Fragen hatten. Sie konnten ihre Gefühle nicht mehr sortieren. Von Trauer und Schmerz überwältigt, weil der, mit dem sie so eng verbunden waren, nun wirklich gehen wollte. Und die Frage stand im Raum, was wird dann nun aus uns? War alles, was wir bisher erlebt haben, eine Art Illusion? Weil jede Hoffnung erstickt, jeder Glaube zerstört und alle Liebe umsonst zu sein schien. Jesus versucht das aufzufangen, weil ich das zu euch gesagt habe, nämlich dass er geht. Ist euer Herz voller Traurigkeit. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Zu Deutsch, ihr seid dicht bis oben hin, mit euch zu sehr beschäftigt. Da passt nichts mehr rein. Also muss ich Jesus auf das absolut Notwendige begrenzen. Und was war das? Es ist gut für euch, dass ich gehe, sagt er ihnen. Es ist gut für euch. Versuchte noch einmal, die Blickrichtung zu verändern. Weg von einem vermeintlichen Ende hin zu einem neuen Anfang. Weg von einem unersetzlichen Verlust hin zu einem unerwarteten Geschenk. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Ja, es ist sogar besser für euch, dass ich gehe, als dass ich bei euch bliebe. An diesem Abend werden die Jünger das nicht verstanden haben. Wahrscheinlich fiel dieser Groschen centweise in den nächsten Wochen und Monaten. Als sie zurückblickten, Jesus ging an das Kreuz. Und er hat dort den Sieg über die Sünde errungen, über alle Trennung von Gott. Er ist in die Gottesferne gegangen, er ist in den Tod gegangen, um das auszuhebeln, um dir und mir eine Vergebung zu schenken für alles und alles, was passieren kann. Eine unendliche Freiheit. Jesus wurde auferweckt. Sein leeres Grab zeugt von dem Sieg über den Tod. Ewiges Leben für die, die an Jesus glauben. Auch wenn wir physisch sterben müssen, wir leben ewig mit ihm. Die Gemeinschaft mit Gottes Sohn, mit Gott dem Vater, mit dem Heiligen Geist wird nie abreißen. Können wir uns jetzt gar nicht so vorstellen. Und Jesus kehrte zum Vater zurück, sitzt auf dem Thron und hält alle Zügel in der Hand. Und er sagt einmal, niemand kann meine Jünger aus meiner Hand reißen. Niemand. Das alles war und ist das Bessere. Deshalb musste Jesus gehen. Und noch eines, Jesus sagt ja, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich will meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Mit anderen Worten, Jesus sagt ihnen, auch wenn ich in Zukunft nicht mehr physisch, leiblich unter euch sein werde, so bin ich doch immer noch ganz dicht bei euch. Denn der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, der Fürsprecher, der wird kommen und bei euch bleiben. Bisher hatten die Jünger erlebt, dass Jesu Gegenwart natürlich durch sein Menschsein begrenzt war. Er war Mensch wie wir. Also konnte Jesus auch nur zu einer bestimmten Zeit an einem Ort bei ganz bestimmten Menschen sein. Und die Jünger haben das manches Mal auch richtig erlitten. Als sie in dem Boot waren und gekämpft haben, dass sie nicht kentern, dass sie nicht untergehen, während Jesus auf dem Berg betete in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Oder Martha, die es Jesus quasi vor die Füße schmeißt. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Oder die neun Jünger, die verzweifelt versucht haben, einen epileptischen Jungen zu heilen und daran kläglich gescheitert sind, während Jesus mit den drei anderen Jüngern auf dem Berg der Verklärung weilte. Ja, wo Jesus war, war das Leben. Aber Jesus war nicht überall. Es hatte seine Grenzen. Und nun sagt Jesus, wenn ich aber gehe, wenn diese Grenze aufgehoben wird, dann kommt dieser Geist Gottes zu euch und er wird euch alle erfüllen. Alle. Wir alle sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Über Raum und Zeit. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern, in der Hoffnung, Jesus zu treffen. Der Geist Gottes lebt in dir und in mir. Und das, wie Jesus sagt, bis in Ewigkeit. Die Zeichen stehen auf Umbruch und Veränderung. Und wenn wir mal in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann ist das schon bemerkenswert, was alles passiert ist. Pfingsten scheint alles auf den Kopf gestellt zu haben. Schauen wir allein mal diesen Petrus an. Furchtlos steht er vor tausenden Leuten und erzählt ihnen, was sie gerade erleben. Und er sagt den Juden frei heraus, übrigens, ihr habt Jesus an das Kreuz gebracht. 3000 lassen sich taufen. Keine zwei Monate zuvor hatte Petrus fast einen Herzinfarkt vor Angst bekommen. Er könnte verhaftet werden, sodass er gesagt hat, ich kenne diesen Mann, diesen Jesus gar nicht. Ein paar Tage nach Pfingsten treffen Jesus und Johannes einen gelähmten Bettler am Tempel. Und sie sagen ihm, wir haben leider kein Geld, das wir dir geben können, aber wir haben ein Wort für dich. Steh auf im Namen Jesu. Und das Verrückte, der Mann stand auf und er war geheilt. Oder ein paar Wochen später, Philippus, an einer einsamen Straße, wo niemand unterwegs ist, begegnet er einem äthiopischen Finanzminister, führt den zu Jesus und das Evangelium kommt nach Afrika. All das Veränderungen durch den Geist Gottes über Raum und Zeit. Und keiner hat vorher mit solcherlei Veränderung gerechnet. Die Zeichen stehen auf Umbruch und Veränderung. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Und ihr Lieben, das mit dem Umbruch und den Veränderungen, das erleben wir ja zurzeit auch. Das Empfinden haben wir. Wir leben in einer Zeit, wo es viel präsenter ist als noch vor 3 Jahren, 4 Jahren. Dass die Dinge sich ändern in einer Weise, zerbrechlich sind und wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wo es hingeht. In dieser Zeit Pfingsten zu feiern heißt, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Ich brauche dich, wie die Jünger dich damals gebraucht haben. Ich brauche es für mein Leben, ich brauche es für unsere als Gemeinde. Wir brauchen es als Menschheit. Komm, Heiliger Geist. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird den Geist empfangen. Wenn ihr jetzt nochmal zurückdenkt an den Anfang der Predigt, falls es euch so geht, sagt, Mann, ich wäre ja so gerne mal dabei gewesen. Das wäre so viel besser für mich. Dann sage ich euch jetzt, beneide nicht die Jünger. Denn wir sind viel besser dran, als die Jünger es vor Pfingsten jemals waren. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er ist so nah. Und er bleibt in Ewigkeit. Wenn ihr den Text noch in Erinnerung habt, dann redet Jesus ja auch davon, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, 2 Dinge tut hauptsächlich. Das hat er seinen Jüngern auch noch gesagt. Und über die 2 Dinge möchte ich mit euch noch kurz nachdenken. Das Erste, was der Geist tut, er öffnet der Welt die Augen. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Für alle, die jetzt so ein bisschen bei dem Wort überführen stocken und sagen, oh, das hat ja so einen ganz speziellen Klang. Verstehst du doch einfach so, der Heilige Geist wird die Augen öffnen. Aha, und wem? Der Welt. Das ist meine Überraschung, oder? Dass Jesus nicht sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch, meinen Jüngern, die Augen öffnen. Oder er wird die Gemeinde ins Leben rufen und der Gemeinde die Augen öffnen. Nein, hier steht, der Geist wird der Welt die Augen öffnen. Wir haben also den Heiligen Geist nicht gepachtet. Er ist nicht eine Binnenerfahrung christlicher Frömmigkeit. Er ist gekommen, um der Welt die Augen zu öffnen. Für und in diese Welt. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist gut, wenn wir das für uns in den nächsten Wochen bewusst und ganz neu durchbuchstabieren, was das heißt. Diese vielen Monate der Pandemie, die haben unseren Blick so sehr nach innen gelenkt, dass wir oftmals mit Fragen beschäftigt waren, wie können wir die Gemeinde zusammenhalten? Wie können wir mit unseren unterschiedlichen Meinungen gut miteinander leben? Wie kann ich meine Freiheiten bewahren und wo kann ich sie leben? Was brauche ich eigentlich, um mich wohl und eingebunden zu fühlen? Wenn wir ehrlich sind, es ging und es geht vielleicht immer noch zu viel um uns selbst. Jesus sagt, ihr schaut so viel nach innen, aber ich schaue nach außen. Mein Geist ist gekommen, der Welt die Augen zu öffnen, dieser Welt, die mein Vater so unendlich liebt. Und wie tut er das, die Augen öffnen? Das mag vielleicht wieder überraschen. Er tut es durch diese Menschen, in denen er bereits wohnt, durch dich und mich. Ich sehe keine Begeisterungsäußerung. Eher so ein fast betretenes Abwarten, was jetzt kommt. Schade. Aber ich will alle entängstigen, die jetzt schon nervös auf dem Stuhl hin und her rutschen. Was muss ich jetzt? Muss ich auf den Kranholdmarkt gehen und predigen? Stell dir doch mal Folgendes vor. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann ist er immer da, wo du bist. Da ist immer der Heilige Geist. Das heißt, es gibt gar keinen Ort, wo er nicht wäre. Jedenfalls, wenn er in dir ist, gibt es für dich diesen Ort nicht mehr. Wohin du also gehst, geht der Heilige Geist mit. Wem du auch begegnest, dem begegnet der Geist. Wen du anschaust und klammern, wie du es tust, den blickt der Heilige Geist an. Wen du berührst, berührt Gottes Geist. Wen du begleitest, den umgibt er. Wem du hilfst, dem hilft er. Wen du ermutigst, den entlastet er. Der Geist Gottes in dir. Und so ist er in deiner Familie, bei deinen Kindern, in deiner Nachbarschaft, unter deinen Kollegen. Der Heilige Geist ist so vor den Menschen, mit seinem Licht und mit seiner Wahrheit. Er, der der Welt die Augen öffnet. Bleibt noch die Frage, worüber öffnet er denn der Welt die Augen? Jesus hat es ganz kurz ja genannt. Natürlich über diese grundlegende Sünde, dass wir gar nicht an Jesus glauben oder glauben wollen. Wir wollen so sehr unser eigener Herr sein. Das ist das Urübel. Wir misstrauen Gottes Güte, weil wir unser eigener Herr sein wollen. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen dafür, wo wir darin leben. und über die Gerechtigkeit. Jesus sagt hier, weil ich zum Vater gehe. Das war für die Leute damals der Ausweis, Jesus als Verfluchter am Kreuz gestorben, wieder auferstanden und der Vater nimmt ihn in den Himmel auf. Gott sagt selbst Ja und Amen zu dem, was Jesus gesagt, getan und gewesen ist. Und für uns heißt das, Jesus am Kreuz hat für alle und für alles bezahlt. Er schenkt uns eine Gerechtigkeit vor Gott, die wir uns gar nicht erarbeiten können. Niemals würden wir das schaffen durch unser Gutsein oder Gutsein wollen. So wie Jesus ist, so sieht uns der Vater an. Gerecht. Das ist die Wende. Und über das Gericht, das der Feind Gottes besiegt ist. Kleiner Nachsatz zu diesem ersten Gedanken. Nicht du musst andere überzeugen und überführen. Der Geist Gottes öffnet die Augen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der kann uns entkrampfen und bewahren. Und der bewahrt uns davor, dass es tüchtig schräg wird. Denn immer, wenn wir versuchen, die Arbeit des Heiligen Geistes zu machen, sollten wir lieber lassen. Kriegen wir eh nicht hin. Also, es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an deinen Worten. Das Entscheidende ist die Gegenwart des Geistes in dir. Seine Impulse, sein leises Reden, seine Geduld, seine Klarheit. Er ist doch in dir. Und dieser Geist verändert, nicht du. Willst du dich aber darauf einlassen, dass er dich teilhaben lässt an dem, was er tut? Das könnte vielleicht manches Tatsache auf den Kopf stellen oder vielleicht sollte ich sagen, besser auf die Füße. Und nach diesem allem, was Jesus den Jüngern erklärt hat, das Wirken in der Welt, da spricht er nun zum Zweiten davon, wie der Geist in der Gemeinde unter den Kindern Gottes wirkt. Er leitet die Gemeinde in alle Wahrheit. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hier ist so viel von Wahrheit die Rede. Und das scheint so wenig in unsere Zeit und Welt zu passen. Wir leben in einer Zeit, in der es keine allgemeingültige Wahrheit mehr gibt oder geben darf oder geben soll. Das, was für dich war, ist, das muss für mich noch lange nichts bedeuten. So sind wir alle groß geworden. Das ist das Grundcredo unserer Zeit. Finde deine persönliche Wahrheit, aber die ist eben nur deine Wahrheit. Und komm mir nicht mit deiner Wahrheit zu nahe, denn ich habe meine Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, in der alternative Fakten und bewusste Desinformation gang und gäbe sind. Und wer dennoch es wagt, von Wahrheit zu reden, wird schnell verdächtigt, intolerant zu sein oder andere zu diskriminieren. Was willst du mir deine Wahrheit denn überstülpen? Und so wird eben oft mit Halbwahrheiten gearbeitet, und mit Lügen. Jesus unterstreicht das hier. Gott präsentiert keine Halbwahrheiten. Gott lügt nicht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, hat Jesus von sich selbst gesagt. Und genauso hat er auch gelebt. Und er sagt seinen Jüngern, genau das ist es, was der Heilige Geist tut. Diese Wahrheit, die ich bin, die bringt er zu euch. Es ist eine Wahrheit, die euch frei macht. Es ist eine Wahrheit, die euch Leben gibt. Ja, sie mutet euch zu, in den Spiegel zu schauen. Aber sie macht euch frei. Gottes Geist offenbart uns also die Wahrheit über Gott, über unsere Welt und über uns selbst. Über Gott, dass er heilig und barmherzig ist. Heilig und barmherzig. Kein Widerspruch bei ihm. Er ist gütig und gerecht. Auch kein Widerspruch. Er ist geduldig, aber nicht berechnend. die Wahrheit über unsere Welt. Gott hat sie so unendlich lieb, diese finstere Welt, dass er seinen einzigen Sohn, das Liebste, was er hat, sein Ein und Alles gegeben hat. Und nicht nur, Jesus, mach mal ein paar Tage Urlaub auf der Erde, sondern er hat ihn hingegeben, sich vom Herz gerissen, in den Tod geschickt. Gott zieht sich nicht in seinen Himmel zurück, auf die fromme Scholle. Er hat keine Berührungsängste mit der Welt. Und die Wahrheit über uns selbst. Der Geist Gottes entlarvt die Lügen unseres Lebens. Er schaut hinter unsere Masken. Wie oft lächeln wir ganz verbindlich. Aber ehrlich, uns ist nicht zum Lachen zumute. Wie oft legen wir eine Sicherheit an den Tag, um andere unbewusst zu beeindrucken. Aber letztlich spielen wir dabei nur Theater. Wir präsentieren ein heiles Leben, weil wir nicht wollen, dass irgendwer unser eigenes Elend erkennt. Wir tun so, als falle uns alles irgendwie doch in den Schoß, weil wir verbergen wollen, mit welcher Mühe wir unterwegs sind und welche Sehnsucht uns fast aufrisst. Der Geist der Wahrheit entlarvt unsere Lügen. Und das macht er niemals, ihr Lieben, indem er bloßstellt, indem er anklagt, indem er die Fehler so richtig schön ins Zentrum rückt, sondern er macht es so, dass wir mit dem erfüllt sind, was er selber ist, nämlich mit Liebe. Er spricht dir also zu, du bist absolut geliebt von Gott. Du bist wertvoll, weil Gott dich erlöst hat. Der Geist spricht dir zu, ich bleibe bei dir bis in Ewigkeit. Also nicht nur die Tage, wo du sagst, oh ja, die sind recht gut gewesen. Ach, jetzt kann ich doch ernsthaft damit rechnen, dass Gott mein Gebet erhört, wenn ich ihm was frage. Nicht nur da. Auch die Tage, die du am liebsten streichen wirst aus deinem Kalender, aus deiner Erinnerung. Der Heilige Geist sagt, ich bleibe bei dir bis in Ewigkeit. Denn du bist erlöst. Du bist es erlöst. Du bist Jesus so viel wert, dass er sein Leben gelassen hat. Anders formuliert, mehr wert als sein eigenes Leben bist du ihm. Es ist die Wahrheit, die Gott in dein Herz hineinlegen will, gegen all die Einflüsterungen des Feindes. Das ist das, was uns in Umbrüchen Stabilität gibt und was uns hilft, Veränderungen zuzulassen. Denn der Geist Gottes ist nicht nur gekommen, um unser eigenes Leben heil zu machen, sondern weil er sagt, ihr alle sollt mit mir zusammenarbeiten. Das Reich Gottes wird kommen. Es soll kommen mit euch. Und ich möchte dir als Frage mitgeben, die du gern dem Heiligen Geist mal stellen kannst. Welche der Sorgen kann er in Fürsorge verwandeln? Aus welcher Gabe will der Heilige Geist eine Aufgabe machen? Welche Leidenschaft will er mit Vollmacht erfüllen? Und aus welchem Glauben kann ein Segen für andere werden? Und nichts von all den Dingen musst du selber bewerkstelligen. Nichts musst du erringen. Es reicht zu beten, komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Ich will offen sein für dich. Das ist das, was du tun kannst. Offen sein für ihn. Mitgehen mit ihm. Empfangen, was er gibt. Es ist gut für euch, dass ich gehe, sagt Jesus, denn so kann der Geist der Wahrheit zu euch kommen. Willst du ihn heute neu empfangen? Amen.